Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Lockdown, Extremismus, Inflation. Klar werden Sie jetzt denken, die Welt hier erzählt was über die Jetztzeit, über unser Leben in der Pandemie. Ist jetzt nicht so ganz falsch, aber wie so oft, es hat es auch sowas schon mal gegeben. Und wie auch so oft, vieles war ganz anders im Jahr 1923, dem Jahr der Hyperinflation in Deutschland. Viel dazu geforscht hat Historiker und Wirtschaftswissenschaftler Werner Plumpe, unter anderem als Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Plumpe.
Ja, guten Morgen, Frau Weltin.
Für dieses Jahr erwartet die Europäische Zentralbank eine Teuerung von 3,2%. Das wäre ein neuer Höchstwert seit 1993, aber eben noch weit entfernt von der Hyperinflation 1923. Herr Professor Plumpe, wie muss ich mir zum Beispiel das Einkaufen damals vorstellen? Eine Schubkarre voller Scheine für ein Brot?
Naja, so ungefähr. Das ist ja das populäre Bild, was wir im Kopf haben. Das war zum Schluss derart rasant mit der Geldentwertung, dass die Reichsdruckerei gar nicht mehr nachkam, die Scheine zu drucken. Müssen Sie sich vorstellen, wenn die Arbeiter, die Arbeiterinnen ihre Lohntüten bekommen haben, dann sind die von der Arbeit direkt zum Laden gelaufen, weil sich schon in wenigen Stunden die Preise verdoppeln konnten. Also es ist eine generelle Hektik, eine Panik, ein Verlust, wenn man so will, der gesamten Berechenbarkeit. Und es ging wirklich ums nackte Überleben.
Wie ist es überhaupt so weit gekommen und welche Rolle hat gespielt, dass französische und belgische Truppen damals das Ruhrgebiet besetzt hatten und die Reichsregierung deshalb so eine Art Lockdown ausrief als Zeichen des passiven Widerstands?
Die Inflation hat viele Ursachen gehabt. Die wichtigste Ursache war die Kriegsfinanzierung. Man hat eben sehr viel Geld mobilisiert, um Güter für den Krieg herzustellen. Und die sind ja ohne jeden praktischen Nutzen oder was heißt praktischer Nutzen verschossen worden. Also es gab keine Güter mehr. Es wurde sehr viel Geld ausgegeben. Das war der eine Grund. Und der andere war, dass nach dem Krieg die Reichsregierung sich gesagt hat, lieber mehr Geld ausgeben, als eine Politik des Sparens zu betreiben. Dann fliegt uns der Laden vollständig um die Ohren. All das hat dazu geführt, dass eben das Angebot an Gütern und Dienstleistungen beschränkt war, die Geldmenge sehr stark aufgebläht war und bei der Knappheit führt das dann zu steigenden Preisen und das hat zugenommen. Hinzu kamen die vielen Krisen der Zeit, die das Vertrauen, das nationale, aber auch das internationale Vertrauen in die deutsche Währung schwer erschüttert haben. Und da war dann eben die Ruhrbesetzung Anfang 1923 so ein Punkt, der das fast insgesamt dann zum Überlaufen gebracht hat. Da war das Vertrauen in die deutsche Währung weg. Und dann ging es mehr oder weniger rasant. Die Reichsregierung fand die Ruhrbesetzung falsch und hat den passiven Widerstand, den Lockdown ausgerufen und gesagt, wir zahlen die Schäden aus der Reichskasse. Das hieß, jede Gelddisziplin ist vorbei. Und dann haben die Märkte, wenn man so will, so reagiert, dass die Preise in die Höhe geschossen sind. Und das waren dann ja wirklich gigantische Preise.
Dass das eigene Geld und das Ersparte nichts mehr wert ist, würden Sie sagen, dass das eine Erfahrung ist, die gerade auch Deutschland bis heute prägt?
Ich glaube, das ist eine geradezu traumatisierende Erfahrung gewesen. Wenn Sie sich vorstellen, dass alles das, was Sie so an Berechenbarkeit in Ihrem Leben haben, an Zukunftsplanung haben und, was in einer Marktwirtschaft ja doch damit zusammenhängt, dass Sie Geld haben oder über Geld zumindest verfügen können oder die Aussicht haben. Und wenn alle Ihre Pläne von früher, die sich in Ihrer Sparsumme niedergeschlagen haben und in Ihren Plänen niedergeschlagen haben, wenn das alles von heute auf morgen gegenstandslos wird, das ist, glaube ich, eine ganz schlimme, traumatisierende Erfahrung. Die war in Deutschland da. Die hat lange nachgewirkt.
Bis heute?
Dass man heute gegenüber Inflation so vorsichtig ist, hat noch viele andere Gründe, aber das ist sicher einer der bedeutenden.
Die Reichsregierung hat dann ja die Hyperinflation mit Notverordnungen beendet und auch mit Währungsreformen. Was hat das konkret geheißen?
Konkret geheißen hat es, dass man nach einigem Hin und Her im November 1923 die alte Mark mehr oder weniger aus dem Verkehr gezogen hat und sie ersetzt hat durch eine fiktive Rentenmark, eine neue Währung. Da war dann eine Rentenmark so viel wert wie vorher eine Billion Papiermark. Damit die Menschen Vertrauen darin haben, hat man gesagt, diese Rentenmark ist besichert durch den deutschen Grundbesitz. Das war völlig fiktiv, aber die Menschen haben das geglaubt. Die haben gesagt, das stimmt so. Und dann hat die Regierung eben das durchgesetzt. Aus einer Billion Mark wurde eine Rentenmark. Man hat neues Geld ausgegeben und hat danach eine sehr restriktive Haushaltspolitik betrieben, hat also die Politik der Geldpresse beendet. Und das hat erstaunlicherweise vergleichsweise gut gewirkt. Hinzu kam, dass man sich mit den Gegnern, mit den Alliierten verständigt hat darüber, wie man in Zukunft das sogenannte Reparationsproblem in den Griff bekommen will. Und das hat dazu geführt, dass Deutschland dann auch relativ schnell an den internationalen Kapitalmärkten wieder kreditfähig wurde. Wenn man so will, hat man mit einer Hauruck-Aktion 1923 das beendet, war damit ganz erfolgreich, aber die Einschnitte waren natürlich gewaltig.
Vor allen Dingen ist ja auch Vertrauen in die Politik verloren gegangen. Sie haben das ja eben schon beschrieben. Inwieweit hat das den Boden bereitet für Extremismus, für Antisemitismus und dann letzten Endes auch für die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten?
Also das sind zwei Dinge, die man dabei genau sehen muss. Zum einen war die Inflation selber, diese traumatisierende Erfahrung. Da war ja nicht jeder, der verloren hat. Es gab ja auch viele, die spekuliert haben, die Devisen eingetauscht haben, die dann in Saus und Braus gelebt haben. Und sehr viele Menschen, die das nicht machen konnten, die haben gesehen, was in Berlin, was in den großen deutschen Städten in dieser Zeit los gewesen ist. Und da hat sich eine gewaltige Wut aufgebaut, die sich dann auch in Krawallen, in Hungermärschen und in zum Teil üblen antisemitischen Geschichten niedergeschlagen hat. Das hat insgesamt schon zu einer sehr, sehr großen Verunsicherung geführt, dass plötzlich nichts mehr galt, dass man glaubte, man kann mit Schiebergeschäften sich irgendwie einen schlanken Fuß machen oder eine tolle Sache erleben. Und die großen Städte galten insofern dann auch als Orte, an denen das alles passiert. Das war das eine. Und das zweite war, nach der Währungsreform hatte man einfach nichts mehr. Alles, was man vorher gespart hatte, das war plötzlich nichts mehr wert. Und die Leute standen da und waren einfach durch die Bank verarmt. Und das traf vor allen Dingen die Leute, die was verlieren konnten. Die Arbeiterschaft und die wenig Vermögenden, die wurden von der Inflation hart betroffen. Aber die konnten in dem Sinne ihr Erspartes nicht verlieren. Aber der, wenn man so will, staatstragende Mittelstand, der ein bisschen was hatte, der das in die Kriegsfinanzierung, in Kriegsanleihen gesteckt hatte, die standen plötzlich ohne alles da. Und ich glaube, das war für die Weimarer Zeit eine sehr große Hypothek, dass die Leute, der Stresemann hat das so genannt, die eigentlich immer treu zum Staat stehen, das Gefühl hatten, wir sind hier sozusagen vollständig enteignet und um uns kümmert sich keiner. Das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Republik nie sehr beliebt war.
Auch heute müssen wir ja eine Geldentwertung feststellen und eben auch feststellen, dass Teile der Gesellschaft sich radikalisieren. Sorgt Sie als Historiker da so eine Parallelität der Ereignisse?
Ich finde Stabilität, wenn ich ehrlich bin, natürlich auch wenn man im fortgeschrittenen Lebensalter ist, ist Stabilität immer sehr viel wert. Aber eine Parallelität der Ereignisse würde ich im Moment nicht sehen. Eine so harte Inflation wie nach dem Ersten Weltkrieg ist einfach im Moment sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir werden zwar steigende Preise bekommen und das wird sich auch verdauern. Die Probleme, die damit verbunden sind, werden wir auch bekommen. Aber eine Hyperinflation, wie man sie nach dem Ersten Weltkrieg erlebt hat, das glaube ich, das wird nicht passieren. Aber die Inflation wird, auch wenn sie nur 3, 4, 5%, wie sie ja im Moment ist, hat, wird natürlich dazu führen, dass gewohnte Praktiken des Miteinanderumgehens nicht mehr funktionieren. Das fängt da an, dass man sich überlegt, wie gehe ich mit meinem Ersparten um? Und das endet in den Tarifauseinandersetzungen und in all diesen Kämpfen, die damit verbunden sind, dass natürlich die einzelnen Gruppen versuchen, in diesem Prozess nicht zu Verlierern zu werden. Und da steht uns ein gewisses Eskalationspotenzial bevor. Und da macht man sich natürlich seine Sorgen drüber. Und dann denkt man sich, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn die EZB und die jeweiligen Regierungen darauf achten, dass dieser Prozess wirklich unter Kontrolle bleibt.
Und wie könnte das gelingen?
Ja, indem man, das hat 1923 ja gezeigt, indem man sehr vorsichtig ist, was die Geldpolitik, was die Ausweitung der Geldmenge angeht, dass man eben genau sich überlegt, dass man nur das Geld ausgibt, was auch wirklich kontrolliert, zu Erfolgen führt und dass man nicht diese in den letzten Jahren ja leider betriebene Politik des Quantitative Easing, der Ausweitung der Geldmengen und andere Dinge treibt. Das führt nicht direkt zur Inflation, das fördert aber die Bedingungen, unter denen Inflation möglich wird. Und wenn hier mehr Zurückhaltung wäre, glaube ich, das wäre ganz gut.
Historiker und Wirtschaftswissenschaftler Werner Plumpe in Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über den Wert des Geldes in Vergangenheit und Zukunft. Herr Plumpe, herzlichen Dank.
Ja, ebenfalls, Frau Welty. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.